Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasando Jagdsafaris, Exklusiv Shurian, Messer und Waffen, Jagdschule Kretschmar, Will und Apel.
Das ist Privileg, von was reden wir da jetzt? Wir sind zwei junge Menschen, okay, jetzt von Alter mal abgesehen, ich bin 40, du bist ein bisschen über 30. Welches Privileg genießen wir da, am Laufbüffel zu jagen? Natürlich, aber ich zahle auch nicht 25.000 Euro für einen Büffel. Das soll der sich nicht organisieren kann, der keine Kontakte hat, der keine Möglichkeiten hat. Klar, der bezahlt das, der spart auf das hin oder der hat genug Geld und sagt, das gönne ich mir. Was, wir gehen auf Farmen, wo die sagen, okay, wir müssen den pH bezahlen, es muss das Ganze bezahlt sein, aber das geht doch jetzt um die Jagd, um das Fleisch, wir besorgen da was. Ich stelle mich aber auch nicht hin und sage, ich bin der große Fleischbeschaffer für die Schwarzen. Nein, das bin ich nicht. Ich bin wegen der Jagd hier. Aber dass das Fleisch denen zugutekommt, ist Faktum.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast, er ist wieder da, Thomas Shurian aus Kärnten. Herzlich willkommen nochmal bei uns im Studio. Ich weiß, wir haben sehr, sehr viel beim letzten Mal geredet, aber ich denke, wir sind überhaupt gar nicht auf die jagdlichen Geschichten eingegangen.
Ja, ich glaube, da könnt man ein paar Minuten dafür opfern, ja.
Thomas, was ist so deine Passion beim Jagen? Wo sagst du, hast du am meisten Spaß?
Das entwickelt sich, also vorab, Jagd ist etwas, was ich natürlich, glaube, jeden einzelnen Jäger einmal grundsätzlich total verändert. Also es gibt die Zeit vor der Jagd in deinem Leben und es gibt die Zeit mit der Jagd.
Ja.
Und dieses Anheben von diesem Bedürfnis, jagen zu gehen, da geht es weniger ums Erlegen, sondern mehr um das Jagen gehen zu dürfen. Also bei mir war es so, ich war, glaube ich, so 20 Jahre alt, da habe ich einen Jagdschein gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich gelebt für die Jagd. Ich habe geträumt von der Jagd. Also mir wäre der Führerscheinentzug wäre mir egal gewesen. Job zu verlieren wäre mir egal gewesen. Hauptsache, ich darf jagen. Also den Jagdschein zu behalten, das war für mich eigentlich damals also, alles.
Und noch ein richtiges Privileg.
Ja, natürlich. Und du hast, wenn ich da jetzt zurückdenke, ich habe da müssen mit ja, so alteingesessenen Jägern, du hast da müssen pitten und betteln, dass du einmal auf einem Fuchs ansitzen darfst und dass du einmal in der Gemeinschaftsjagd einmal nicht nur Treiber bist, sondern dass einmal auch mit der Flinte rausgehen kannst oder dass einmal ein Rehgeiß oder ein Kitz erlegen darfst.
Kenne ich.
Ja. Aber ich finde, das sollte auch jeder irgendwo einmal in seinem Leben auch durchgemacht haben. Nur dieses künstliche Kleinhalten finde ich halt maßlos übertrieben. Also ja, wir haben das alle 10 Jahre so gehabt und jetzt muss der das auch so durchleben, weil sonst wird auch ihm kein guter Jäger. Aber wenn ich jetzt von meinen Kunden ausgehe, spielen alle von Anfang an eigentlich schon Champions League. Da gibt es keine Wartezeit, kaum Wartefristen, die kommen gleich rein, die fliegen halt weltweit zur Jagd und können sich alles gönnen und genießen. Aber das verfliegt halt dann schnell.
Ja.
Und bei mir war es halt so, ich habe halt 10 Jahre wirklich um jeden Abschuss, um jede Möglichkeit gekämpft, habe viele Hochsitze gebaut, habe viel geholfen bei meinem Onkel in Niederösterreich, bin da jedes mögliche Wochenende von Kärnten nach Niederösterreich, das sind so 4 Stunden Fahrt, jedes Wochenende hoch, um ein bisschen an Schweine anzusitzen und einmal am Fuchs zu schießen oder ja, da hat man jede Mühe auf sich genommen, einfach nur um ein bisschen jagen zu gehen.
Bei mir war das am Anfang so, dass diese Fuchsgeschichte war tatsächlich, du musst dich im Winter auf den Fuchs ansetzen und auch welche erlegen, damit du im Frühjahr bzw. im Sommer dann bei der Rehwildblattzeit dann auch mitmachen durftest. Das habe ich damals so ein ganz kleines bisschen als Strafe gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das halt auch so, ja, jede Nacht ansitzen und dann waren die anderen auch viel draußen und ich habe das so ein bisschen so als doof empfunden, weil man natürlich auch unbedingt den Bock jagen wollte. Ja. Jetzt ist aber bei mir so, dass für mich der Fuchs viel besonderer, also viel mehr Wert meiner Meinung nach hat, als tatsächlich der Bock. Der Bock, also wenn jetzt der Fuchs rauskommen würde und da würde ein Sechser stehen, ich würde einen Fuchs schießen, weil es für mich viel schwieriger ist, den Fuchs erlegen zu können, als den Bock. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, bin ich ganz bei dir, aber ja. So entwickelt sich halt das Jagdleben. Ja. Das, was man am Anfang halt in Massen hat, ich glaube, wenn man jetzt ein Niederwildrevier hat und man macht mit dem Vater und mit dem Opa viel diese Niederwildpflege, du schneidest dir die Zigarre?
Ich schneide mir die Zigarre.
Darf ich auch?
Klar, kein Problem.
Was hast du uns da Schönes rausgesucht?
Ich habe jetzt eine La Aroma de Caribe Passion. Genau.
Herrlich. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon gehabt.
Kann ja, das sein? Die war super. Ja.
Ah, herrlich.
Eine sehr schöne.
Milde, milde, gute Zigarre. Kurzen Moment, ich schneide sie mir nur.
Ich zünde die jetzt heute auch einfach mal direkt am Feuerzeug an.
Herrlich, also wirklich gute Zigarren. Also Max, da muss ich dir mal ein Lob aussprechen. Bei dir fühlt man sich immer sehr wohl.
Vielen, vielen
Zigarre,
Dank.
Gutes Getränk. Heute Getränk lassen wir aus, ich muss noch Auto fahren.
Ja.
Aber man fühlt sich hier sehr wohl.
Danke vielen sehr. Dank. Danke.
Na, aber das meine ich wirklich so. Also man fühlt sich wohl, auch wie man willkommen geheißen wird hier und auch die Jungs hinter der Kamera und hinter dem Ton. Also Familie. La Familia.
Ich würde auch sagen, wir sind jetzt gerade auch mit dir hier. Ich glaube, wir sind da auch alle auf einer Wellenlänge. Deswegen finde ich das auch immer ganz cool. Deswegen machen wir auch direkt einen zweiten Podcast noch. Ne? Aber ja, wir haben ja auch zusammen schon bei dir in der Firma viel erlebt. Da hast du ja auch meine Doppeldays, Dennis und Dustin, hast du ja da auch erlebt. Und
Doppeldays.
Genau. Aber die machen auch einen super Job. Also kann man nicht anders sagen. Und bin ich auch sehr stolz drauf. Und ich glaube auch, dass die Firma und dieses Projekt mit dem Podcast auch einfach nicht da wäre, wenn ich sie nicht hätte. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Das würde ja nicht funktionieren.
Aber ich glaube, du haltest deine Jungs ja auch hoch. Also ja, sie fühlen sich ja, glaube ich, ganz wohl bei dir. Oder das merkt man ja. Das wird ja nicht nur vor der Kamera gesagt. Aber ist meiner Firma natürlich exakt dasselbe. Bei mir steht halt die Familie noch, also meine kleine Familie steht da halt in der Firma halt auch ganz hoch. Also die Kinder stellen sich auch öfters einmal hinten an, weil sie wissen, dass es so ist. Und die Urlaube finanzieren sich halt nicht dadurch, dass der Papa halt nichts tut. Und
nein.
Frau das Gleiche. Und Firma ist ja irgendwo auch immer Familie.
Die Sache ist ja auch gerade mit dem, was ich jetzt mache, man hat ja auch nicht immer diese Arbeitszeiten, die man jetzt so von 8 bis 16 Uhr, sondern wenn wir auch irgendwo auf dem Dreh sind oder irgendwo eine Yacht filmen, gerade jetzt auch zum Beispiel Thema Afrika, ja, da sind wir von morgens, kennst du es selber, 5 ja, Uhr bis abends, bis dunkel wird, um 17:30 sind wir unterwegs. Das sind zwei Burschen, die sich auch bei nichts beschweren, muss man auch einfach ehrlich sagen.
Siehst du das als Arbeit noch?
Nee.
Na.
Also für mich, ich muss ehrlich sagen, also das ist dann für mich, da habe ich einfach das Glück, ich denke, das wird bei dir das Gleiche sein, dass ich meine ja, Passion, die ich habe, dann auch noch zum Beruf gemacht habe. Und dann dahin zu fahren, um dort was machen zu können, ist einfach, das ist für mich ein Privileg. Ja. Und dann damit auch noch Geld verdienen zu können.
Ja, klar, am Ende geht es ja nur darum.
Ja.
Am Ende.
Ja.
Aber wenn man das Geld verdienen kann mit Sachen, die was einen richtig Spaß machen, die
funktioniert auch immer besser.
Ja, bei dir,
ja, so
wie auch bei uns in der Firma, man merkt das auch, dass es, glaube ich, immer mit Passion. Und na, ja, also ich lebe dafür, du lebst da auch dafür und ich glaube, deswegen passt das auch ganz gut. Und ja, ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe, dass ich der Jugend bei uns in Kärnten halt das auch so vermittle. Es gibt diese kalten Phrasen, so wie mach das, was dir Spaß macht und das wird erfolgreich. Alles klar, aber wenn ich heute einen Jugendlichen frage, wie stellst du dir vor, reich zu werden? Ja, YouTuber oder Influencer. Influencer ist für mich noch immer eine Krankheit.
Ja,
die so Bezeichnung Influencer.
Ja.
So, ich wäre Influencer. Was steht hinter der Berufsbezeichnung? Ich will jetzt keinen schmälern, der wirklich sich den Arsch aufreißt hinter der Kamera oder hinter seinem Handy und da.
Aber das ist ja der Punkt, die meisten checken aber auch, glaube ich, gar nicht, was dahinter ist. Auch ja, jetzt in der Branche, wo wir ja unterwegs sind, sind ja wirklich welche dabei, die das auch, sag mal, jetzt hauptberuflich machen
ja, und
das auch. Und das ist eine Menge Arbeit. Es gehört da eine Menge Herzblut dabei und das ist auch super schwer. Aber ich glaube, dass die meisten das komplett unterschätzen und denken, das ist ein einfaches Metier, wo man da reinkommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht empfehlen. Wir machen ja auch Filme ja, und versuchen uns das bei Instagram und es ist sehr, sehr anstrengend. Wir bieten das ja natürlich auch für unsere Kunden an und wir sehen ja immer wieder dann auch die neuen Trends und wie, ich will jetzt nicht sagen, überfordert andere Leute damit sind, aber es ist echt ein Arbeitsaufwand. Und wenn dann einer sagt, ja, das ist ja ganz easy, ich mache das selber mal eben nebenbei,
ja, Geschäftsführer
in der Firma, dann sage ich immer, ja, wissen Sie was, machen Sie es, Sie können sich in einem Monat wieder bei mir melden.
Viel Spaß.
Ja.
Ist das gleiche Thema wie Hauswände oder innen die Wände malen. Kann ja, ja jeder.
Ja.
Nur der Profi macht es halt schneller, besser und effektiver und es schaut noch was aus. Und noch einmal, ich wiederhole, Influencer ist für mich eine Krankheit, weil es eine Grippebezeichnung ist. Nicht, dass Influencer krank sind, nur der Kinderwunsch oder der Jugendwunsch, ich möchte Influencer werden. Jeder Influencer wird dir sagen, hey, sieht witzig aus, tolle Mädchen, immer coole Jungs, die immer auf der Jagd oder was auch immer die für Content machen, sieht doch immer easy aus. Ja. Nur erstens ist alles gelogen, was da drinnen ist. Also diese heile Welt, das wissen wir ja alle. Und ich wehre mich dagegen zu sagen, ah Thomas, du machst jetzt auch Füllin. Ja, das ist mein Geschäft, das ist halt die neue Werbung. Ich mache halt keine Anzeige mehr in einer Zeitung. Also Printmedium, schwieriges Thema.
Witziges Thema, du sagst, das machst keine Anzeige mehr. Da war gerade eine Anzeige oder kommt demnächst, habe ich gehört, in der Jagen weltweit.
Ja, ich denke, dass das dann schon da war, aber das ist ja wieder ein Fachzeitschrift.
Ja.
Ich rede jetzt Tageszeitung, so bei uns in Österreich Krone oder hier die Bild oder so. Das ist so kurzweilig, nichts ist älter als die aktuelle Tageszeitung. Und heute im Internet, ich habe ja alles binnen Sekunden. Und dann brauche ich ja nicht in der Zeitung nachschauen. Und deshalb sage ich, das wird doch schwer für die, diese Printmedien. Eine Fachzeitschrift hat doch immer ihre Daseinsberechtigung. Also da informiere ich mich ja über neue Trends und so. Da muss ja nicht immer top aktuell sein. Und Jagen weltweit, ja klar, man, super Bericht. Der ist für uns, also der heutige Tag, da ist da dauert es nicht mehr lang, bis es erscheint und ich habe mir jetzt fachlich das Ganze nochmal durchgelesen, passt alles und da werden unsere neuen Waffen präsentiert.
Ja. Erzähl mal davon.
Ja, wir haben halt ein Blocksystem entwickelt, was sehr leicht zu führen ist, gut handelbar für jeden Jäger, sicher und vor allem halt mit den neuen stabilisierten Hölzern halt eine Weltneuheit. Wir produzieren das für den großen Markt, also da können sich auch Leute bei uns melden, die das Produkt verarbeiten möchten. Also die können auch den Rohling oder das Rohprodukt von uns erwerben. Wir werden das jetzt europaweit vertreiben und versuchen das natürlich jetzt an den Mann zu bringen, aber die Vorteile überwiegen, weil die Nachteile sind effektiv nicht vorhanden. Weil es ist kratzfester, es ist witterungsbeständig, es sieht wie Naturholz aus, weil es ja Naturholz ist, aber stabilisiert heißt dann einfach alle Bohren, alle Öffnungen, alle Risse, alle Hohlräume in den Hölzern sind mit Epoxyharz gefüllt. 8 cm bis in den Kern absolut bohrenfrei oder luftfrei und ja, dadurch absolut kratzfest, super zu bearbeiten und ja. Macht Sinn und sehr schön. Und vor allem dieses Schöne bleibt für immer, wenn man das vernünftig führt und auch einer gewissen Pflege, die was man halt braucht. Nur man muss es halt nicht mehr ölen, man muss es nicht mehr permanent so schützen. Und ach, wenn ich mir da das schöne Gewehr halt zerkratze, das ist halt das Thema Nummer eins bei schönen Waffen.
Das war ja auch tatsächlich, als wir die Fragen gemacht haben im letzten Podcast, war ja auch, was war das? Teuer graviert und Luxusholz im Savannenbusch. Wie stehst du dazu? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde es auch immer happig, wenn man sagt, okay, es ist ein Arbeitsgerät, aber es kommt natürlich auch da nochmal darauf an, was das Arbeitsgerät kostet. Aber das ist tatsächlich auch was du mir gesagt hast. Es ist ja für jeden immer auslegbar, was teuer ist. Und für jeden, und jeder hat das, was er sich leisten kann oder leisten möchte für die Jagd. Mhm. Und ich denke mal, wahrscheinlich am Ende des Tages schmerzt jeden, wenn dann eine richtige tiefe Macke dran ist, oder?
Ja, aber es ist doch auch okay.
Ja.
Ein schönes Auto nutzt mir gar nichts. Ich bin Fan von Oldtimern.
Ja.
Und benutzt die aber alle. Da habe ich einen traumhaft lieben, netten Schwiegervater, der mir diesen Virus, so wie diesen Virus Africanus, wenn man einmal in Afrika war, kommt man immer weg. Und bei mir war es halt noch das Thema mit diesen Oldtimern. Die musst du fahren. Und wenn du die nicht fährst und die nicht benutzt, dann ist da keine Seele drinnen. Und diese Seele brauche ich aber.
Ja.
Schöne Autos muss man drin sitzen, da muss man das spüren. Und das Gleiche ist halt der Virus Africanus. Da wirst du mir recht geben, den hat man oder den hat man nicht.
Sollen wir mal ein bisschen über das Thema Afrika sprechen?
Können wir gerne reden.
Wie oft warst du schon da? Was hast du so gejagt? Erzähl mal, was ist da so deins? Was mich auch tatsächlich interessieren würde, da kommen wir gleich nochmal drauf, ist auf Kaliberempfehlung. Ich glaube, das ist mal eine richtig geile Diskussion. Ja. Kaliberempfehlung Afrika, habe ich heute mal Bock drauf.
Ja. Habe ich ein ganz tolles, wirklich, das wird jeden befriedigen. Du kannst mit 5 Leuten drüber reden und du wirst 6 Meinungen kriegen, weil es gibt immer irgendeinen, der hat 2 Meinungen.
Ja, das stimmt.
Es ist so. Und diese Kaliberempfehlungen finde ich so maßlos. Overrated. Ja, das ist große Kaliber, kleine Kaliber. Mit was fühle ich mich denn wohl?
Ich komme da gleich, nochmal drauf zurück, weil bei mir ging es jetzt tatsächlich auch, gerade was die Videos von uns angeht, mit der Big Game Jagd, ging es dann auch so ein bisschen, ja, Max, was würdest du denn sagen, was ist da und da für das und das das beste Kaliber? Aber sprechen wir gleich nochmal drüber. Wollen wir direkt?
Ja, können wir gerne machen. Also, okay. Ich war in Afrika, heuer wird es das 11. Mal sein. 11 Mal war ich in Afrika, ich war in Botswana, in Angola, in Namibia am öftesten, in Südafrika und das war's, glaube ich, ja.
Und hast was alles schon bejagen können?
Ja, also bin grundsätzlich kein großer Trophäenjäger. Mir geht's immer um die Jagd, um das Erlebnis und ich bereise meine 21. Destination, um dort zu jagen. Und ich genieße es, so traditionell wie möglich jagen zu dürfen. Weil über Reisebüro, das ist natürlich sehr das bequemste jagdliche Reisen geht über Reisebüro. Es wird alles erledigt und das ist alles für dich geputzt und gestriegelt. Aber ich finde es auch sehr spannend, sich das selbst zu organisieren. Ja. Über Empfehlungen mit Freunden ist natürlich das Highlight. Wenn du jemanden kennenlernst, so wie mir zwar, und du sagst, ah, ich habe da ganz was Lässiges und komm doch zu mir nach Kärnten auf Steinbock oder auf Gams oder was auch immer, oder dann hast du einen Freund, so wie ich war ein Freund in Florida, der möchte mir da jetzt zur Truthahn jagen. Es würde mir hier in Österreich nicht einfallen, auf einen Truthahn zu schießen.
Da sage ich jetzt einfach mal was ganz kurz dazu. Ja. Ich bin da natürlich gespannt drauf, was du da hinterher sagst, aber ich stelle mir die Jagd sowas von langweilig vor, dass du da dann auf 10 Meter die ganze Zeit wartest, da machen die ja, also bitte jetzt nicht, verstehst jetzt, ich habe mir die ganzen Videos da alle reingezogen und ich denke mir die ganze Zeit so, was machen die dann da und vor allen Dingen auch, welche Schrotkörner brauchst du und was für, oder beim mit Pfeil und Bogen, was da drauf schießt, und ich denke mir die ganze Zeit, du schießt auf einen riesigen Gockel auf 10 Meter mit Schrot, was willst du da jetzt für eine Technik dran machen?
So einfach ist das nicht, also mein Freund hat mir das erzählt, das ist erstens eine hochspannende Jagd, weil du musst die ja locken. Also dieses Gulu, ich finde das genial. Und dann hast du da so einen Stoß, einen Hahnstoß und hinter dem versteckst du ihn, dann hast du diese Truthahn drückt, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Aber der sagt, das ist so witzig und du musst die, und die haben so wie bei uns die Auerhähne, die haben auf jeder Federspitze 2 Augen. Und die sind sehr gespannt, nur wenn der im Rausch ist, in seinem Balzrausch, dann geht's natürlich voll ab. Gell? Also da ist natürlich noch ein großes Tumult. Und die Schwierigkeit, ich weiß zwar nicht mehr, um was es da gegangen ist, die Schwierigkeit war irgendwie, dass die einmal ruhig stehen oder nicht zusammen sind oder dass der Einzelne da ist, ich weiß nicht. Aber er hat gesagt, eine hochspannende, witzige Jagd. Wobei Jagd ja nicht witzig sein soll, sondern Jagd soll ja was Spannendes sein. Und da bin ich ganz bei dir. Also wenn das jetzt was Langweiliges ist, ich hab super langweilige Jagden schon gemacht. Also nichts ist unlustiger, als wie in Ungarn auf einen bestellten Hirsch zu gehen. Du gehst hoch, nach 10 Minuten weißt du, dass der da rauskommt und auf dem Platz stehen 5, 6 Hirsche und er sagt, diese gut, schießen. Und dann schießt du und nachher sitzt du drinnen und zahlst deinen Hirsch und das war's. Brauche ich nicht, also überhaupt nicht.
Bleiben wir aber trotzdem nochmal bei dem Thema Afrika. Was ist mit Dangerous Game, Big Game? Warst du da auch schon unterwegs?
Ja, ich habe das Privileg und das muss man halt immer, man muss das halt ganz klar definieren für sich selber. Bist du finanziell in der Möglichkeit, Big Game dir leisten zu können, dann mach's. Wir wissen alle nicht, wie lange das alles noch so geht. Jetzt auf einen Büffel zu gehen, wir sind vor Büffelherden gestanden mit 400 Büffel. Kühen, ja. Kälber, alten Daggerboys, die am Rand sichern und so weiter. Also da, wo wir jagen, ist jetzt nicht wirklich so, wo man sagen würde, man greift da auf eine Population ein, die wirklich gefährdet ist. Natürlich ist gewisse Sachen immer fraglich, muss ein Elefant heute erlegt werden, muss ein Löwe erlegt werden. Ja, am Ende ist es ein deutliches Ja, weil die Jagd alles finanziert, das aufrechterhaltet, wenn man sich das anschaut. Aber das Thema ist, glaube ich, durch. Also ich glaube, dass deine Zuhörer und Zuseher alle dieses Gefühl ja auch spüren, über was diskutieren wir. Wir diskutieren 8 Mal über das gleiche Thema und wir wissen alle, dass es sich irgendwo finanzieren muss.
Das Einzige, was mir da vielleicht nochmal wichtig drin ist, ich glaube, dass alle Zuhörer von uns das wahrscheinlich wissen, warum es richtig ist. Was mir nur wichtig ist, ist, dass die Zuhörer oder beziehungsweise auch alle Jäger meiner Meinung nach auch die Pflicht haben, den Nichtjägern das Ganze so zu vermitteln, dass es auch Sinn macht. Und nicht, wir sind ja mittlerweile auch, dass wir, wenn wir zum Beispiel da schlechte Kommentare zu bekommen, dass ich auch ein bisschen versuche, die Leute aufzuklären. Natürlich sind dann auch Beleidigungen, was weiß ich was da, da ja. Muss man dann auch anders mit umgehen. Aber jetzt gerade, was das angeht, weißt du, wenn die Leute so, warum muss man heute noch in Namibia, hatten wir jetzt letztens, warum muss man heute noch in Namibia jagen? Dann muss man die Leute auch ein bisschen aufklären und dann da versuchen, da auch tatsächlich dann was zu sagen und zu erklären, warum das überhaupt Sinn macht. Und am Ende des Tages sind dann auch viele, die sagen, ja, glaube ich, dass es dann richtig ist. Für mich wäre es zwar nicht das Richtige, ein Tier zu töten, wo ich auch vollsten Respekt vor habe, ist auch kein Problem. Es muss auch nicht jeder machen, das, was wir machen. Es muss auch nicht jeder eine Auslandsreise machen, aber ich finde, dass Akzeptanz das wichtige Wort bei dem Ganzen ist.
Wirst du nie erreichen? Da, Leute, die da verbohrt sind, da kriegen wir nicht hin.
Ja.
Für mich ist es halt immer so eine Farce. Für mich ist es extrem witzig, wenn ich mit Leuten über das diskutiere, der vehement aus seiner Meinung beharrt, den kann ich nicht bekehren. Genauso wie mich niemand bekehren könnte, mit der Jagd aufzuhören. Ich höre vielleicht auf, wenn mir jemand das erklärt, musst du einen Elefanten erlegen, und der erklärt mir das und dieses Gefüge. Natürlich, man hat dann Gewissensbisse, wenn man sagt, ich gehe auf eine Jagd, bezahlte Jagd, nur um meiner Lust zu frönen. Das ist natürlich, das muss jeder mit sich selber vereinen. Nur das Geld kommt ja auch in die richtige Richtung. Nur für mich ist es nicht nachvollziehbar, wie mir Leute bekehren wollen, die sagen, ich esse kein Fleisch, haben aber einen Wildledergürtel um den Bauch. Oder die mir erklären, wie toll er sein Leben. Ja, er fährt mit dem Auto zum Fitnesscenter, die 3 Kilometer, um dort 3 Kilometer am Laufband zu laufen. Das ist doch unlogisch. Und diese Bekehrung werde ich mir nie aufoktroyieren lassen, mir zu sagen, wie kann man nur? Ja, ich kann und ich möchte. Und das ist ja nicht etwas, 0,1% deines ganzen Jagdlebens geht es um den Schuss.
Ja.
Den aktiven Schuss auf ein Wild. Das ist ein Bruchteil. Und wenn wir uns ganz ehrlich sein, die tollsten Erlebnisse, da hast du den Schuss gar nicht mehr so im Kopf, weil du ja fast wie im Rausch bist. Du bist gespannt, angespannt. Das ist ein Naturell des Menschen. Man ist bei der Erlegung eines Wildes immer angespannt, man ist fokussiert. Jeder kennt das, jeder Jäger. Du frierst dir den Arsch ab auf den Fuchs, du zitterst, du denkst, boah, es ist so kalt, und kaum kommt der Fuchs auf die Bühne. Die Kälte ist weg, du bist ruhig, du bist fokussiert, so wie die Katze vor dem Mausloch. Auf einmal wird sie starr und weiß, was sie zu tun hat. Und dieses Gefühl sollte jeder mal erlebt haben, der Fleisch isst, jeder erlebt haben, der sich so vehement gegen die Jagd stellt. Dieses Gefühl, das ist etwas Naturelles in uns drin. Ob es richtig oder falsch ist, natürlich, ich kann heute alles beim Schlachthof kaufen. Da werden 2000 Rinder geschlagen an einem Tag, die werden zur Hälfte auseinandergeschnitten, und dann kann ich mir einen Kebab oder einen Burger mir bestellen und habe ein gutes Gewissen. Oder ich mache so wie ich. Unsere Gefriertruhe zu Hause besteht zu 90% aus Wildfleisch und 10% aus Rindfleisch. Das ein lieber Freund von mir, Grüße an den Alex, der Rinder schlagt und dann eine Sau zerlegt und mir da was macht, wobei wir kein Schweinefleisch essen. Aber nicht aus dem Grund, wenn man da irgendwie religiös, sondern uns schmeckt halt Rind besser, und wir essen auch kein Putenfleisch. Mein Vater ist Tierarzt, ich weiß, was da alles drinnen ist, würde ich mir nicht antun. Aber es geht halt einfach darum, das ist eine Entscheidung von meiner Seite. Und ich lasse mich da nicht bekehren. Und Afrika ist ein Thema, erlebe es einmal, geh raus, jag in Afrika und dann habe eine Meinung. Und das sollte eigentlich bei allem so sein.
Wir haben ja dieses Jahr, als wir da waren, im April, hatten wir einen Reporter mit, und dem seine wichtigste Frage, die er mir die ganze Zeit, wie fühlst du dich, wenn du das Tier geschossen hast? Das war die ganze Zeit, wo er darauf hingearbeitet hat, was meine Gefühlslage bei dem Ganzen war. Und ich habe ihm gesagt, ich kann dir das nicht mal so hundertprozentig sagen. Ich habe ihm gesagt, das steht auch in dem Zeitungsartikel von der Süddeutschen drin, da steht drin, dass ich ihm das nach dem Schuss sagen will. Und ich habe ihm das tatsächlich auch dann da geschrieben. Und als wir den Büffel, auf dem wir da die ganze Zeit, als wir mit ihm da unterwegs waren, ich habe da, das Erste, was war, als ich ihn gesehen habe, war absolute Demut, dann Freude darüber, dass es so gut geklappt hat und dass dieses Tier so ein schnelles Ende gefunden hat, muss man auch einfach ehrlich sagen, dass das vom Schießen her gepasst hat, und dann Freude darüber, dass alle, die jetzt hier gerade um mich herum dabei waren, dass die alle so einen geilen Job gemacht haben, dass wir das so gut machen konnten. Das war mir das Wichtigste, das war mir das Wichtigste daran. Da ging es mir gar nicht, es ging mir dann, ich bin da nicht hingegangen und habe gesagt, oh krass hier, der Büffel hat 42 Zoll und hätten wir da nicht einen besseren, sondern ich habe da gar nicht auf die Trophäe geguckt, bin ich ganz ehrlich.
Das ist ein Privileg, von was reden wir da jetzt?
Ja.
Bei mir sind zwei junge Menschen, okay, jetzt von Alter mal abgesehen, ich bin 40, du bist ein bisschen über 30.
Ja.
Welches Privileg genießen wir da, am Laufbüffel zu jagen? Natürlich, aber ich zahle ja auch nicht 25.000 Euro für einen Büffel. Das soll der sich nicht organisieren kann, der keine Kontakte hat, der keine Möglichkeiten hat. Klar, der bezahlt das, der spart auf das hin oder der hat genug Geld und sagt, das gönne ich mir. Wir gehen auf Farmen, wo die sagen, okay, wir müssen den BH bezahlen, es muss das Ganze bezahlt sein, aber das geht doch jetzt um die Jagd, um das Fleisch, wir besorgen da was. Ich stelle mich aber auch nicht hin und sage, ich bin der große Fleischbeschaffer für die Schwarzen.
Nein,
das bin ich nicht. Ich bin wegen der Jagd hier. Aber dass das Fleisch denen zugutekommt, ist Faktum.
Das Problem ist aber auch, da können wir einmal auch auf dieses politische Thema eingehen. Ich glaube, das ist auch, was viele falsch sagen, ist, wenn man sie fragt, ja, warum gehst du in Afrika jagen? Dann sagt sie immer, ja, weil es angewandter Naturschutz ist und warum, und weil ich da was Gutes tue und dann das Fleisch dem Volk gebe. Das ist aber das Beiprodukt. Das ist nicht der Grund, warum du nicht jagen gehen. Und da müssen sich die Leute auch selbst an den Kopf fassen und einfach auch ehrlich sagen, weil es Spaß macht.
Ja.
Und das tut aber keiner. Das ist ja das Schlimme an dem Ganzen. Das ist ja die Farce, dass sich keiner tatsächlich traut zu sagen, jagen macht Spaß. Jagen ist Abenteuer. Das sagt keiner.
Ja, wer ist sofort aus das ausgelegt, töten macht dir Spaß. Na, Jagd macht Spaß.
Das Töten hat damit nichts zu tun. Wirklich auch nochmal, das Töten.
Am Ende geht es ja darum.
Aber das sind die 1% von allem.
Ja, aber jetzt sehen wir uns doch mal ehrlich. Hast du schon jemals ein Jagdvideo gesehen oder einen Freund bei der Jagd, der nach dem Schuss einfach lacht, weil er das jetzt getötet hat? Na, der lacht über die Zufriedenheit. Ich habe es geschafft, es zu strecken, dem Tier nicht unnötig Leid zuzufügen. Es geht ja darum, nicht. Am Ende ist es ja ganz was Rohes. Die Jagd ist so roh, so. Meine Gedanken drehen sich da immer, wie kriege ich da einen korrekten Satz zusammen, sodass sich niemand auf. Aber das ist ja der Fehler. Wir fühlen uns alle so eingeengt von unserer Community, von unserer urbanen Bevölkerung oder auch die am Land, die verstehen alle nicht mehr, was heißt es, Bauer zu sein, was heißt es, Jäger zu sein, was heißt es, einen Schlachtbetrieb zu haben, was heißt es, heute Leder zu erzeugen. Ja, das ist das Nutztier. Und natürlich werden sich viele über das Wort aufregen, aber genießen tun wir es alle.
Meine Meinung dazu ist immer, schickt die Kinder in der 10. Klasse, wenn sie da sind, oder 9. Klasse, einen Tag in den Schlachthof, isst keiner mehr in Deutschland Fleisch, schwöre ich dir in der Hand. Wenn sie
das Kind wird weinend dort stehen.
Auf jeden Fall, und sagen, warum wird das so gemacht?
Ja.
Damit du dein Steak gleich essen kannst.
Ja, ich möchte kein Steak mehr. Und dann werden wir alle nur noch Sojabohnen essen. Ja. Wer wird das anbauen? Wir können die Diskussion endlos führen. Ein gesundes Maß an Ausgewogenheit und vor allem auch Toleranz gegenüber der anderen Meinung. Es ist doch heute so schwer, jemanden davon zu überzeugen, ich mache was Rohes, so wie die Jagd, und dann zu sagen, gib mir doch auch diese, nein, dir gebe ich diese Form nicht, diese Berechtigung, das zu tun. Doch, es steht mir zu, ich habe auch ein Leben. Um ein Tier jetzt zu töten, okay, eine Diskussion, das muss ich moralisch mit mir selber bekämpfen. Ja. Aber ich kann nicht aktiv dagegen sein, wenn ich passiv es nutze.
Das stimmt. Gebe ich dir vollkommen recht.
Aber das Thema ist, glaube ich, so altbacken. Ich reg mich da auch immer viel zu viel auf über das, weil es am Ende ja nichts bringt.
Thomas, das ist was wir beide, glaube ich, auch nicht ändern können mit diesem Podcast oder in dieser Folge.
Gar nichts.
Aber was mich wirklich interessieren würde, was ist deine besonderste Geschichte, ich sag mal jetzt im Afrika, vielleicht kommen wir gleich noch mal auf ein paar andere Storys, weil das auch einfach, glaube ich, immer viele Leute interessiert, so was haben die alles erlebt und wo kann man da mitfiebern. Was ist die besonderste Geschichte für dich in Afrika?
Die besonderste meinst jetzt das Aufregendste?
Genau, oder die schönste Geschichte, die schönste Jagdgeschichte.
Schönste und aufregendste sind zwei Paar Schuhe.
Okay, dann die aufregendste.
Die aufregendste Jagd war für mich mit Abstand das Spotten auf den Leopard.
Okay.
Wahnsinn, also in meinem Leben noch nie, ich war da mit einem Freund, der hat auf einen Leopard jagen können, einen Schadleoparden. Auf der Farm waren mehrere drauf, wir haben jagen dürfen. Da war auch die Nachtjagd erlaubt, weil wirklich große Schäden entstanden sind. Und große Schäden muss man dann auch immer kurz erklären. Große Schäden heißt, die Rinder der schwarzen Bevölkerung dort sind bedroht worden und das ist eine Pensionsreserve. So, die haben Rinder, die kriegen ein paar Stück und das ist das, was sie dann mit ins Dorf nehmen. Und wenn die bedroht sind, dann haben die alle Rechte, ihr Eigentum, auch diese Rinder sind ihr Eigentum, zu schützen. Und wenn die dann mit Giftköder auslegen, dann liegen 10 Leoparden mausetot um die Wasserstelle, weil sie innerlich verbluten und verdursten.
Und Kudus und alles, was
alles. Da ist alles betroffen. Aber das steht ihm zu. Und dann finde ich es einfach auch besser, wenn man das dann zu einem Geschäft macht und sagt, wir entnehmen das Tier, der weiße Mann soll dafür zahlen. Und der zahlt und hat ein tolles Erlebnis. Aber jetzt zu der Geschichte. Wir sind da mit Taschenlampen bewaffnet rausgegangen und haben diesen Leopard gespottet. Diese Schakale haben gekeckert. Und wir sind auf dem fahrenden Auto gestanden. Und der Bruder des Farmbesitzers klopft auf das Dach und sagt, bleib stehen, ich höre Schakale keckern. Und mein Jagdfreund Florian, er wird das bestätigen, wir schauen uns an und sagen, ja genau, der hört jetzt Schakale keckern und weiß genau, da ist der Leopard. Da sagt er, ja, er hört den auch, ja passt, dann sind wir da los. Und dann ist das rund gegangen. Wir sind da mit zwei riesen Taschenlampen immer so abwechselnd, der eine leuchtet, der andere leuchtet und geht weiter, der eine, sodass es halt zu keiner Gefahrenszene kommt. Da auf einmal blitzen diese zwei Diamanten aus dem Busch, so auf 180 Meter. Wham! Du bist gebannt. Das ist, du siehst hier ein paar Lichter, da ein paar Lichter. Sag's immer, die Grüne ist die Ginzerkatze, das ist das. Die Affen haben keine Reflexion, so wie auch der Mensch, die haben keine Reflexion. Und die hörst du dann nur schreien und die. Und auf einmal kommen diese leicht blauen Diamanten auf dich. Bam! Und die leuchten nicht an. Der sagt, ah, der Leopard, da ist er. Und du gehst dann wirklich so bis auf 80 Meter sind wir auf den zugegangen. Der ist so auf einem Felsen, hat der sich so platziert, so mit dem Branden nach vorne. Und wir haben keinen Schuss anbringen können, weil wir nicht gewusst haben, hat der jetzt einen Felsen so als Schutz vor sich, wo er so drauf liegt oder. Und dann sagt der Farmbesitzer, er geht zurück zum Auto und holt den Caller, mit dem er Schakale jagt, da wo es halt so Hasenklage und da war so eine Kälbchenklage drauf.
Ja.
Und der kommt zurück und mein Freund, der Florian, ist im Anschlag und nach 15 Minuten im Anschlag war der schon und Josef, unser Jagdbegleiter von den Schwarzen, der ist dort gestanden und hat den Stecken geholt und hat auch schon gezittert. Und der Florian sagt, bitte halt ruhig, ich hab den Leopard immer drin, weil sobald der hoch wird, muss er schießen. Ne? Ja, und dann sind wir da gestanden und der macht einmal den Caller ein. Einmal. Ist rausgegangen. Der Leopard hoch, macht zwei Sprünge nach vorne und steht. Und der Schuss fällt. Der Leopard macht zwei Sätze wop, wop, und war weg in der Finsternis.
Da kommt Spaß auf.
Und dann kommen die zwei herrlichen Brüder auf die tolle Idee, wir suchen den jetzt nach. Und der Florian und die schauen uns wieder mal an und sagen, ja genau, jetzt gehen wir in Finstern. Sag, in der Nacht ist es sicherer als bei Tag. Ja, genau. Aber das ist so. In der Nacht siehst du mit der Taschenlampe, wenn der Leopard, der geht immer in Richtung der Gefahr, du siehst die reflektierenden Augen. Bei Tag stehst du einen halben Meter neben einem Leopard, der sich unter den Busch verdrückt hat und der hat dich dann.
Der nimmt dich dran.
Ja. Und bei der Nacht kann das nicht passieren. Und wir gehen rüber und haben gesagt, bitte lasst uns Hunde holen. Wir holen jetzt Hunde, wir wissen ja nicht, lebt der? Na, das machen wir schon. Und ihr geht den Hang rauf und wir gehen darauf. Ich schwöre dir, das ist eine Geschichte, die geht mir heute noch durch Bein und Knochen. Also ich sag's dir, wir sind da rauf und der Florian und ich, wir haben nur geredet, genau so sterben Leute in den Büchern, die wir lesen. Genau so sterben Leute in den Filmen, die wir sehen.
Genau so fangen diese ganzen Kackdinger an.
Ja. Genau das ist das Problem. Die gehen direkt auf den Anschuss. Wir sekundieren die auf dem Gegenhang, der so 60 Meter entfernt ist. Mit zwei Sprüngen macht der Leopard 20, 30 Meter. Also die 60 Meter sind so vier große Sätze für einen Leopard. Und wir gehen da mit der Waffe bewaffnet, Taschenlampe am Lauf. So sind wir da gegangen. Ich habe nur gesagt, Flori, ich will nicht sterben. Was soll der Scheiß? Was machen wir? Da gerade, gell? Und der so, ja, jetzt beruhigen wir uns Rücken und Rücken, so wie im Film. Und dann gehen wir, und ich schwöre, so ein Falter fliegt mir in die Taschenlampe. Ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen. Und die so, was ist los? Schmetterling. Und wir haben uns dort wirklich in die Hosen gemacht. Wir waren so fertig. Und dann hören wir dort, wir haben Schweiß. Und 10 Sekunden später, Leopard liegt. Ja. Boah, wir haben uns gefreut und sind dorthin und ja, und fahren dann zurück zur Farm und wir wollten richtig feiern. Wir haben echt so ein tolles Erlebnis gehabt und sind beide am Tisch mit unserem Dosenbier eingeschlafen, weil der Adrenalin hat zurückgelassen. Wir waren so K.O. Wir sind ja die ganze Nacht gefahren und da sind wir beide am Tisch und wir wollten das eigentlich dann, das war eigentlich so die spannendste Möglichkeit. Die Nachtjagd ist natürlich nicht erlaubt, also die kommerzielle Jagd sind erlaubt, das ist nur, wenn Gefahr im Verzug ist und wenn es wirklich Probleme gibt. Und den haben wir nachher eben das so machen dürfen und das war halt eine Sensation. Also das war so das Aufregendste.
Okay.
Ja. Schmetterlinge, ich schwöre da in der Nacht richtig brutal.
Witzigerweise, ich habe vor 2 Wochen, war ich ja auch in Afrika, ich habe auf dem Auto gesessen, als wir zurückgefahren sind und ich habe eine Fledermaus an den Hals bekommen. Das ist kein Scheiß, jetzt. Ich habe mich so erschreckt und dieses Vieh hat sich, glaube ich, auch erschreckt, weil ich da halt direkt hingepackt habe. Ja, es hat mir das ja an der Seite so aufgekratzt, mir auch direkt ins Zimmer reingelaufen und gedacht, so leck mich am Arsch, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich hier direkt Tollwut oder was.
Wir großen Jäger,
wir haben von so einer 20 Gramm Fledermaus platt gemacht.
Ja. Angsterfüllt in dem Zimmer gesessen. Ja, aber es ist so. Aber das macht es ja aus. Das sind die Erlebnisse. Und nichts anderes können wir ein Leben sammeln wie Erlebnisse. Alles andere ist doch nur geliehen und das wird irgendwann veräußert. Meine Trophäen, meine Kinder werden sich an meiner Trophäe doch nicht mehr ergötzen. Die haben doch die Geschichte dazu nicht. Zu jeder Trophäe, die bei mir zu Hause ist, habe ich die Geschichte dazu. Ist auch wieder so eine alte Phase, was jeder von sich, die Geschichten sind das Tolle. Das Schönste an der Jagd ist die Gemeinschaft, mit guten Freunden gemeinsam zu jagen, das gemeinsam zu erleben. Und da geht ganz ein lieber Gruß an den Florian raus, der ist seit Jahren einer meiner liebsten Jagdbegleiter, was ich mit denen erlebt habe, mit meinen lieben Münchnern, das ist schon genial. Und da ist mir ganz egal, ob das irgendwo in Kasachstan auf irgendwas ist oder in Polen in den Masuren, wenn die da so schwer betrunkene Polen halt voll abziehen. Aber es war ein Erlebnis, also das ist noch schon witzig.
Ich habe ja gehört, dass du auch mal Weltrekord geschossen hast.
Ja.
Ja. Vielleicht könntest du davon auch noch mal erzählen. Oder wollen wir noch ein bisschen beim Afrika-Thema bleiben? Das musst du sagen.
Afrika, ich glaube, auf das kommen wir immer unweigerlich. Weil das ist fast meine Jahrestour jedes Jahr. November ist Afrika, wenn es möglich ist. Corona war halt ein bisschen schwierig. Und wo die Kinder auch kleiner waren, ich war mit der Familie schon, wir waren 3 Wochen in Namibia. Das war sehr eine meiner schönsten Jagden. Wir haben 2-3 Tage gejagt. Und da war die Familie mit. Meine Frau hat größte Angst gehabt, dass es der langweiligste Urlaub der Familie wird. Und zum Schluss hat sie dann wirklich gesagt, wow, wir hätten wirklich mehrere Tage jagen können, weil du sitzt ja dabei, die Frau, die Kinder sind mit dir am Wagen, du siehst Giraffen, du siehst Gnus, du siehst alles, Zebras und das. Wann erlebst du das? Unsere Familien zahlen für das viel Geld, um in irgendeinen Nationalpark zu fahren und da sehe ich die Hälfte.
Oder in Zoo.
Ja, oder in Zoo, genau. Wenn du jetzt bei uns nach Wien in Zoo fährst und dort ein Wochenende, da bist du geschwind 1.500, 2.000 Euro los und für das Geld kannst du in Afrika extrem viel machen. Bei mir haben, glaube ich, jetzt wirklich ohne Witz, ich glaube, 5.000 Euro hat uns der Urlaub gekostet, 3 Wochen Namibia mit allem drum und dran.
Ich glaube, das unterschätzen auch immer so die Leute, ne? Wenn du irgendwo hinfährst. Die Kosten in Afrika sind auch einfach für die ganzen Sachen. Da machst du dann Game Drive, bist dann da 4 Stunden unterwegs, hast einen Fahrer, der erklärt dir alles. Sag mal, wenn du jetzt auf irgendeiner Lodge bist, das kostet dann vielleicht 50 Euro, ne? Mehr ist es ja nicht.
Ja, aber dann ist es schon ein Tourismus. Also bei der Farm, wo ich bin, ist eine Jagdfarm, das sind Freunde. Der sagt, du hast einen Autoschlüssel oder was ich, der Petrus fährt mit dir jetzt mit und du fährst halt den ganzen Nachmittag rum und dann gibst du denen ein Trinkgeld und du sagst zum Farmbesitzer mal, bitte, was bin ich schuldig? Ach, lass gut sein und trink mal einen Gin Tonic oder so irgendwas. Das ist natürlich, und das meine ich, wenn du dir das selber organisieren kannst, kann Jagd auch extrem günstig sein. Ja. Nur wenn ich mir halt alles bequem zum Arsch zu betragen lasse, dann wird es halt teuer. Das ist ganz logisch.
Das ist so.
Ja.
Erzähl mal von deiner Weltrekordgeschichte.
Ja.
Das wollen wir jetzt alle wissen.
In der Tschechei wollte ich einen Sika-Hirsch jagen. Und dieser Sika-Hirsch, den hätte ich gern zu Hause gehabt, weil ich eine schöne Steinwand zu Hause habe. Und ich war schon oft, ich bin mit Kunden viel rausgefahren, wir haben schon viel Sika erlegt, ich selber habe noch keinen erlegt. Und da haben wir gedacht, ja, jetzt möchte ich auch einmal in der Prunft auf diesen, das ist ein hochaggressiver Prunft, also wirklich brutal, also toll zu beobachten und zu erleben. Und wollte einen Sika-Hirsch erlegen. Und habe halt leider das Problem gehabt, dass ich einen Dolmetscher in Klammer Jagdführer mitbekommen. Karel, ich hoffe, du lebst noch, weil er war nicht in bester Gesundheit, Verfassung, Möglichkeiten. Also 140 Kilo schwer, 70 Jahre alt, schwer zuckerkrank und hat die ganze Zeit in einer Plastikflasche uriniert, während wir dort auf Sika-Hirsch gewartet haben. War extrem unangenehm. Immer eingeschlafen und ich habe wild beobachtet und er ist immer, ja. Und dann ist Kalwild rausgekommen. Ich wecke ihn auf, sagt Kalwild. Und er so, ja, immer Mutti. Das war für ihn so unser Dolmetscher. Mutti. Schwach in der Kondition, aber auch schwach in Deutsch.
Ja.
Englisch geht nicht, funktioniert nicht.
Mutti.
Mutti, immer. Ah, nein, nichts, nur Mutti. Ja, passt, alles gut. Ja, er schläft wieder ein. Kommt unter uns im Hochsitz aus dem Gehölz raus ein Sika-Hirsch. Keine Ahnung, wie man die anspricht, keine Ahnung, wie alt die sind, ist nicht mein Wild. Ich kenne mich da nicht aus. Stups ihn an, er schaut runter mit seinem 1970er tschechischen Glas, keine Ahnung, Marke unbekannt, ein Verdunkelungsgerät. Also wirklich, wenn du durchgeschaut hast, das war mit Fettschlieren und so. Ja, diese gut, maximal 1000 Euro ist gut. Und ich sage, ja, wenn das in Ordnung geht, dann würde ich den erlegen. Ja, ja, gut, gut. Und dann ist der so ins Holz rein wieder gezogen und da war dunkel drinnen. Dann sage ich, ja, der ist jetzt weg. Dann sage ich, ja, kommt zu Mutti, kommt raus. Und die sind so auf 200 Meter gestanden. Und er schläft wieder ein. Na, zuerst hat er wieder mal in seine Plastikflasche und immer so auf die Seite gedreht und du hörst nur so das Plätschern in der Plastikflasche. Höchst unangenehm. Wirklich, also kann man sich nicht vorstellen.
Wäre super für mich gewesen. Das sind so die Jagderlebnisse, die wir auch...
Ja, es ist doch schön, einmal was anderes. Ist auch wieder eine Geschichte. Ja. Freu dich doch. Und schläft wieder ein, liegt dort. Nach 20 Minuten kommt der Hirsch wieder raus, draußen aus dem Wald. Es ist immer dämmeriger geworden, es war noch bei weitem nicht finster, aber dämmeriger ist geworden. Ich wecke ihn auf, er schaut raus und sagt, ah ja, gut, schießen. Na gut, ich schieße auf den Hirsch, habe ihn Blatt erwischt, Hochblatt, etwas Hochblatt, habe mit meiner nagelneuen Doppelkugel den erlegt, weil wir haben zur gleichen Zeit auch ein bisschen Schweine gejagt dort und mit der Doppelkugel trage den an, Hochblatt erwischt, Sika-Wild ist relativ schusshart, also wirklich hat einen Dreher gemacht um 20 Grad, dreht mir und er sagt, schießen, schießen, schießen. Und hab dem Wild einen Texas Hardshot angetragen. Einfach, weil er gedrängt hat drauf. Und Texas Hardshot ist halt von hinten drauf, sodass das Tier nicht abhaut, weil dahinter ist dann Revierende gewesen. Keine Ahnung, er hat sehr gedrängt drauf, wenn er sagt, schießen, schießen. Dann schieße ich, das Tier hat es wirklich im Feuer niedergelegt, alles gut. Wir kommen dorthin, je näher wir kommen, nicht gut, Goldmedaille. Sage ich, mein Lieber, wir haben einen Vertrag, da steht drinnen, maximal 1000 Euro, das war glaube ich so, bis Bronzemedaille war das, da steht drinnen, maximal 1000 Euro, 10% drüber, alles gut, aber bitte, du hast mir den freigeben. Ja, ja, bitte sprechen mit Josef. Josef, muss man dazu erklären, ist ein Waldbesitzer in Tschechien, der hat rund 45.000 Hektar eingejagt. Also sehr viel Wald.
45.000.
Gehört zu den Größten oder ist der Größte. Ein netter Mann, kann nur kein Wort Deutsch und kein Wort Englisch. Aber wirklich nett, wir gehen mit denen dann jedes Mal essen und der Dolmetscher macht das halt dann für uns. Und ja, sprechen mit Josef. Die so mit voller Freude, haben einen super Hirsch erlegt und ja, wird jetzt vielleicht Goldmedaille werden, müssen wir halt dann ein bisschen drüber reden, wie wir das dann regeln. Das Thema kennt ja auch jeder. Und dann fahren wir nach Hause und meine Jagdfreunde sitzen dort in den Jagdhaus zusammen und ich sage, komm raus und mein Jagdfreund sagt zu mir, oh, Thomas, ich hoffe, du hast eine große Brieftasche mit. Dann sage ich, hey, ich habe einen Vertrag mit 1.000 Euro. Und dann sage ich, boah, den kriegst du für 1.000 Euro nicht, weil der hat auch keine Ahnung von den Trophäen, aber er hat sich halt natürlich nachgeschaut, Stangenlänge, was in etwa, was kostet, wie viele Enten und so weiter. Gell. Am nächsten Tag kommt Karel, mein Birschführer, der dick Beleibte, zu mir und sagt, bisschen Problem, Frau krank, muss nach Hause. Dann sage ich, ja, und was machen wir jetzt da wegen den Hirsch? Ja, spreche mit Josef. Sag ich, Josef kann kein Deutsch, kein Englisch, du bleibst da. Nein, er geht nach Hause, Frau krank. Sag ich, wenn du jetzt fährst, rufe ich die Polizei. Ich ärgere mich doch nicht mit einem Großgrundbesitzer, der mich sprachlich null versteht, in einem fremden Land mit dem rum, ob ich da jetzt eine Goldmedaille zu zahlen habe oder Bronzemedaille zu zahlen habe. Das klären wir jetzt noch. Nein, das sage ich, dann rufe ich die Polizei. Nein, nichts Polizei.
Du hattest nur Angst, dass du da von dem Grundstück nicht mehr runterkommst.
Ich schwöre dir, die Situation ist dann so verrückt worden. Wir sind dann runter auf so ein verlassenes Militärgelände. Das war so eine Militärkaserne. Zaun auf, wir rein, Zaun zu. Wir fahren da 200 Meter in die Kaserne rein. War hinten so eine Kühlkammer, wie in einem Horrorfilm, ein Schlachtraum. Alles hängt drin, was wir so geschossen haben. Wildschwein, Mufflon, Sickerhirsch. Es wird direkt abgerechnet, so wie besprochen. Und mein Sickerhirsch hängt drin. Und ich sage Josef, ja, wie viel er da verlangen möchte. Nicht? Also was machen wir da jetzt? Nicht? Und Josef erklärt Karel, unseren Dolmetscher, ja, halt auf Tschechisch, dass ich einen Rekordhirsch erlegt hätte. Und so, ja, einen regionalen Rekordhirsch, ja super, mir ist schlecht geworden, ihr Bauch wegkriegt, mir ist so heiß geworden. Die habe zu meiner Freundin nur gesagt, hey, bitte, die haben sofort gesagt, ja, wir schmeißen da zusammen und wir wollen da auch weg. Also bis dann die Zahl 27.000 Euro gefallen ist. Da sage ich, was wollt ihr von mir? Ja, 27.000 Euro. Da sage ich, ja, das wahrscheinlich Weltrekord. Heute war am Vormittag die Kommission da, die haben den vermessen, die haben den einen gehabt, nur was ich nicht gewusst habe, auf diesen Hirsch hat schon ein Amerikaner und ein Schotte, wer schneller kommt, darf den schießen. Josef hat das gewusst. Und ich erlege diesen Hirsch, weil Karl hat mir den freigegeben. Und Karel sagt noch an den halt, ja, nein. Dann sage ich, du, ich zahle nicht 27.000 Euro für einen Hirsch. In welcher Welt habe ich mich auf sowas eingestellt? Nicht? Und er war, glaube ich, froh, dass ich nicht für 1.000 Euro den Weltrekord gefordert habe, weil da habe ich einen Vertrag gehabt. Und ich war froh, dass ich nicht zahlen habe müssen. Und wir haben uns geeinigt mit dem, ja, okay, ihr behaltet den, habe müssen die Bilder löschen, bin aber dann durch einen von der Kommission, der ist ein Österreicher, der ist dort gewesen, der hat mir noch ein Bild geschickt von den Hirsch noch, nachträglich. Ich habe die Bilder löschen müssen und der hat gesagt, ja passt, er wird den vermarkten, weil im Weltrekord möchte er natürlich vermarkten, dass der erlegt worden ist und nicht, dass der jetzt irgendwie heimlich da wegen, irgendwo verschwindet. Und ich war froh, dass ich raus bin. Nur das Verrückte war, so wie wir uns geeinigt haben, hat dieser Josef den 70 Jahre alten Karel mit der verkehrten Hand so eine runtergehauen, dass den umgehaut hat. Der war so zornig auf den. Der ist dann wieder hochgestanden, hat den Kopf in den Boden reingetan, hat sich geschämt. Das sind Methoden, das ist wie vor so 80 Jahren. Und damit war das noch für die erledigt. Und wir haben dort aus der Kaserne raus und alle, wow, ja, zum Glück, jetzt sind wir da fertig. War raus, war eine tolle Jagd, aber die war sehr verrückt. Aber so habe ich einen Weltrekord sich erlegt für 0 Euro. Habe aber auch keine Trophäe.
Ja. Aber am Ende des Tages ging es ja auch einfach nur darum, dass du es überlebst.
Genau, ich wollte halt nicht irgendwo in einem Gefängnis sein, wo vielleicht noch so mehrere alte Tschechen, die halt so lebenslänglich haben und du sitzt mit dir so auf der
Fahrt. Ja, der Thomas, hallo.
Ja, was willst du gegen einen? Der Typ, rechnet sich bitte das jeder mal selber aus. Jetzt hast du ziemlich den größten Grundbesitzer in der Tschechei, der ruft da bei der Polizeistation und sagt, du, da will ich irgendwer nicht zahlen, steckst einmal zwei Tage einmal ins Gefängnis und dann zahlt er jeden Betrag. Ja, ich hätte sofort alles bezahlt. Ich wollte nur aus der Situation wieder raus, aber das war schon, ja, verrückte Geschichte, aber dafür lebt man. Also drehen wir doch den Spieß einfach mal um. Sag du mir doch einmal, was ist denn deine witzigste Geschichte, die du erlebt hast? Also ich rede jetzt von Erlebnissen, die jeder Jäger hat eine Geschichte, die man nicht glauben kann.
Tatsächlich dieses Jahr beim Jakob van Herden, da hast du ja auch schon drüber gesprochen, als der das Hippo mit deinem Messer aufgebrochen hat. Ja. Das war bei uns so, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so witzig war. Ich glaube, für andere ist es witzig gewesen. Jeder hat sich auch über die Situation drüber lustig gemacht. Ich hole mal so ein bisschen weiter aus. Und zwar haben wir ein Video gemacht, wie man eine Großwild-Doppelkugel einschießt und wie man mit der umgeht und was weiß ich was. So, Kaliber 470 Nitro Express war eine super Geschichte. Mein Freund Alex Rogel hat sich da sehr dran ergötzt, dass ich das die ganze Zeit geschossen habe. Und ich habe vorher, als ich die Waffe abgeholt habe, habe ich schon mal 6 Schuss gemacht, ne? Einfach um auszuprobieren, wo schießt die hin. Und dann habe ich gedacht, weißt du, für das Video musst du es ja wenigstens ein bisschen wissen, ja, dass du nicht auch wie so ein Vollidiot dann da gleich stehst und dann das Teil schießt, ja. Also wenn du 6 Schuss schon mal 470 hintereinander gemacht hast, weißt du, das ist nicht so geil, ja. Es ist jetzt nicht so, das ist jetzt, ich sag jetzt mal, ich bin jetzt keiner, der da zart besonnen ist mit dem Ganzen. Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann da rumheule. Aber ich finde, irgendwann ist es auch unangenehm, es dann noch weiterzumachen. Ja, so, dann haben wir dann am nächsten Tag, sind wir dann da angekommen beim Alex Rogel und haben dann da schön, ist übrigens auch, hier ist einer vor mir, der Herr Schurian, dem ich ein Bild zugeschickt habe in Einmalansicht, der natürlich ganz klugerweise sich sein zweites Handy genommen hat und davon das Bild gemacht hat.
Bitte, da muss ich aber dazu sagen, man, wer hat heute noch, ein WhatsApp-Bild, wo drauf steht 1. Jeder weiß, okay, das kann ich mir jetzt einmal anschauen. Bevor ich es aufmache, da hole ich mal, weil das ist doch immer was Geniales.
Ja, ist immer was, immer was Beschissenes, was man für den anderen.
Also, ja. Da schicke ich es lieber und dann lösche ich es und dann denkt sich jeder, ah, da hätte ich einen Screenshot machen können. Ist doch logischer, oder?
Ja.
Also wenn es sowas
alles
ist,
gut, nächste ich mach's. Mal. Ja. Auf jeden Fall, dann am nächsten Tag haben wir uns auf der Farm dann getroffen, um jetzt dieses Video zu machen, Großwildbüchse schießen, Kaliber 470 Nitro Express und haben dann da, ich glaube, 11 oder 12 Schuss gemacht, alle so richtig schön hintereinander, vom Zielstock stehen, freihändig. Das Einzige, was wir jetzt nicht gemacht haben, ist aufgelegt irgendwo. Da bin ich auch ehrlich, dass nach dem 12. Schuss hätte ich da auch das nicht mehr angefasst. Hätte ich auch gesagt, ihr könnt mich mal alle. War dann auch irgendwann so, dass es...
Hört ihr das? Ah, ich höre nur mi, 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 mi.
Alles gut. Die Leute, die...
Ja, dann du musst mal ein bisschen über den Schmerz hinausgehen.
Ja, das über dem Schmerz hinaus geht ja noch weiter, die Geschichte. Kommen wir dann an, fahren wir hoch in Caprivi, ne, holen uns dann unseren kleinen Jujin, den Damara Nama Mix, haben wir uns da abgeholt in Okahanya, der uns bei den ganzen Yachten begleitet, der übrigens auch bei uns da manchmal dann der zweite Kameramann ist. Ja, sind wir dann da hochgefahren zum Jaco, den Jujin komme ich auch gleich nochmal zurück. Und dann sagt der Jaco, ja gut, ich muss gucken, ganz schlecht auch, gar nicht mal so schlechtes Deutsch, aber so ich kann es nicht beschreiben, so burisch, also südafrikanisches Deutsch gesprochen. Ja, ich muss sehen, wie gut du schießt mit der Waffe. Ich so, sicher nicht. Sicher schieße ich jetzt nicht nochmal mit dem Teil. So, dann der gute Max natürlich dann da sich auch wieder hingestellt, nochmal 4 Schuss gemacht. Dann hat er gesagt, ja gut, wir müssen noch die 375 nehmen wir auch noch mit. Der hatte noch eine 375. Ich so, ja gut, wo schießt die denn hin? Ja, müssen wir jetzt auch nochmal schießen. Auch nochmal 5 Schuss gemacht, ja. Da ist übrigens dann dieses Bild, ich werde es nochmal bei uns in die Story mal irgendwann hochladen, dieses Bild entstanden. Ich hatte einfach von hier oben an der Schulter bis unten hin.
Wenn du das Bild nicht mehr hast, ich hab's.
Ja, du hast es ja noch, ja, so super. Hatte ich einfach ein Hämatom, was nach 5 Tagen komplett schwarz gewesen ist. Also wirklich, das ist furchtbar gewesen tatsächlich auch, weil du das ganze Zeit, du hast das immer, wenn du den Arm hochgenommen hast, hast du das gemerkt. Aber jetzt zu der witzigen Geschichte. Ich habe vorher natürlich da alle gefragt, was ist das Gefährlichste, was man beim Hippo jagen, was man da machen kann? Und alle in Afrika, selbst der Berufsjäger, wo wir jetzt gerade sind, ja, was ist das Gefährlichste? Ins Boot gehen, mit dem Boot fahren. Die meisten Leute werden getötet in ihren selbstgebauten, diesen Einstammbooten, diese ganz schmalen. Ja. Und das war so, dass alle gesagt haben, ja, geht auf gar keinen Fall in das Boot und macht das. Ich so, ja, okay, das ist auch nichts, was jetzt irgendwie präsent ist und was man unbedingt machen will in Afrika. Ja, und dann am zweiten Tag sind wir dann da gewesen und die Hippos haben wir dann Leute da gefragt, die Hippos sind da hinten hinter der Insel. So, ja gut, wie kommen wir da hin? Dann habe ich dann zum Jaco gesagt, wie wäre es, wenn wir jetzt bei dem Ministry ein Boot mieten? Wäre ja, was Boot mieten? Wir fragen hier einen Einheimischen, ob der uns darüber fährt. Ich so, nee, das ist ein richtig beschissener Witz jetzt hier, ne? So, und ich habe dann zu ihm gesagt, das geht auch gar nicht, wir haben ja das ganze Kamera, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich glaube, mich hat es da viel härter getroffen als die ganzen anderen in der Gruppe da drin. So, und das geht nicht, können wir nicht machen. Wir haben das ganze Kamera-Equipment dabei. Können wir auf jeden Fall nicht mit Boot fahren, wenn da irgendwas passiert, das Kamera-Equipment hin. Natürlich wäre auch der der Kameramann tot, wenn du ins Wasser reinfällst, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt nicht so das tollste Erlebnis, um da schwimmen zu gehen. Auf jeden Fall hatte Dennis dann klugerweise gesagt, hey Max, du hast doch eine wasserdichte Tasche dabei, diesen komischen Rucksack, den du von Cabelas gekauft hast, wo alles rein kann. Ich so, Dennis, du kleine Ratte, du willst nur sehen, wie ich mit dem Ganzen da richtig schön blute. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, Jakko ist dann als erstes, der Bootmann kam dann, hat sein Boot, haben sie den da zu zweit dann da hingetragen. Und ich so zu ihm, du hast auch da Ahnung von, ne? Und dann so, ja, die anderen, he's the most experienced boat guy that we have. Und ich so, where's his license? Und ich so, there's no license in Namibia for boating. Ja, ich so, klasse, super, ja. Toll, Max, wird super.
Ist der Einzige, der noch lebt.
Ja, ist der Einzige, der noch lebt. Ja, der macht das jetzt seit 20 Jahren, der kann das. Ja, und dann ist Jakko dann darüber gefahren. Ich habe dann auch die ganze Zeit nur gedacht, gleich wird der Max sterben, gleich wird er sterben, wird von so einem Hippo aufgefressen oder aber von einem Krokodil.
Aber ist doch nicht, schau, das ist doch das Ziel. Wenn einmal deine Enkelkinder oder meine zusammenstehen und sagen, ah, der Opa lebt nicht mehr, ja, wie ist denn der Opa gestorben? Ja, der ist von einem Krokodil in Afrika gefressen worden. Das ist doch ein geiler Abgang, oder? Ja, so. Oder von einem Hippo zerbissen worden, oder? Super. Das ist doch ein Abgang, der geht in die Geschichte der Familie ein.
Ja, als den größten Vollidioten der Familie.
Ja, ist doch auch okay. Ja. Es geht dir nur um Erinnerung.
Auf jeden Fall. Ich war dann der Nächste, der dann da eingestiegen ist. Ich hatte dann meine Doppelbüchse hatte ich neben mir. Dann habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, auch nochmal Grüße an Ralf Müller.
Aggressive Hippos zu beschießen ist natürlich
eine tolle Idee. Nein, warte, ich habe auch gedacht, weißt du, wenn sich das Boot dreht, die Doppelbüchse hältst du auf jeden Fall nicht fest. Mir scheißegal, ihr habt mich alle in diese Kacksituation reingebracht. Ich rette mein eigenes Leben. Dennis mir natürlich dann auch noch eine GoPro in die Hand gedrückt, wo ich mich dann auch noch selbst mit filmen sollte. Da sind übrigens die geilsten Aufnahmen bei entstanden, wo ich dann da auch gesungen habe, gleich werde ich sterben und was weiß ich was. Und es ist wirklich so, ich habe in diesem Boot drin gesessen und du hast so gemacht und das ganze Boot hat sich um 20 Zentimeter zur Seite so gekübelt und ich habe wirklich, es war nur 100 Meter.
Das war ein Einbaumboot.
Ja, es war ein Einbaumboot. Wir haben da zu zweit drin. Ich bin ja jetzt auch nicht der Dünnste, muss man auch ehrlich sagen. Und ich habe da so zitternd mit dieser Kamera, hier die Doppelbüchse hatte ich da so drin gesessen, habe nur die ganze Zeit gedacht, leck mich am Arsch. Und dann ist mir eingefallen, wir haben ja noch einen Damara dabei, der kann nicht mal schwimmen. Ja, der kann nicht schwimmen. Gar nichts. Und der wollte dann der Frau natürlich da imponieren und hat sich mit Lara ins Boot reingesetzt und wollte ihr zeigen, wie tough er ist und hat natürlich die ganze Zeit gelächelt und was weiß ich was, wo ich dann auch in seinen Augen gesehen habe. Der Kerl hatte auch so ein ganz kleines bisschen Todesangst, weil er natürlich jetzt auf dem Kavango schön drauf ist, wo am Anfang die ganzen Hippos von uns weggegangen sind und auf einmal hat es am Ufer überall geraschelt. Das waren die Krokos, die da reingegangen sind. Also alles hat auf uns Vollidioten, Deutschen und auf den Damara, der nicht schwimmen kann, aus Okahania gewartet, die jetzt gleich da ins Wasser reinfallen. Man muss natürlich dazu sagen, dass es dazu nicht gekommen ist. Der Bootfahrer könnte gerne eine Lizenz bekommen. Er war super.
Und hast du es überlebt?
Ich habe es überlebt.
Siehst du. Eine gute Geschichte endet anders.
Ja, für andere, ja.
Nein, das ist, also dieser über den Schmerz gehen, das geht ja bei allem so. Da muss man ja fair sein, was der ist, nutzt ja nichts. Bei mir auf den Steinbock jagen, da habe ich mit zwei lieben Jagdfreunden voriges Jahr im Oktober, haben wir wirklich das mitunter die schönste Jagderlebnis in meinem Leben gewesen, wo wir auf einen Steinbock am Fuße des Spitzbuhin gejagt. Das ist natürlich schon was extrem. Wie soll man sagen, das beflügelt an ganz extrem die Jagd auf den König der Alpen. Das ist natürlich, der war übrigens für mich bedacht. Ich habe mich dort angemeldet und hätte die Chance gehabt, schon zweimal auf Steinwild zu jagen. Behalte ich mir auf, ist er mein Logo, das ist mein Sternzeichen, das ist ein bisschen so.
Aber erzähl mal von der Geschichte, weil interessiert mich, ist auch was ich noch nicht
bemerkt habe. Nein, das erzähle ich dir. Also da geht es weniger darum, die Geschichte jetzt groß zu erzählen, weil das ist berghoch, Steinwild ausmachen, das anzupirschen und zu jagen. Wir haben den Steinbock auf 35 Meter erlegt, weil er ist uns entgegengekommen und wir sind drauf und waren eigentlich der Meinung, dass er noch am Originalstandort, wo wir ihn gesichtet haben, noch immer steht, aber der ist uns auch entgegengekommen und auf einmal ist der 35 Meter vor uns gestanden und wir haben ein tolles Erlebnis mit dem gehabt. Meine Jagdfreundin, die Sonja, hat das wirklich toll gemacht. Für sie war das so erhebend, die hat noch einen Schuss gezittert, die hat geweint, weil es halt einfach, also da muss man demütig
auf 35 sein. Meter.
35 Meter ein Steinbock. Jeder stellt sich auf 300 bis 600 Meter Schuss ein und auf 35 Meter und der
war wirklich überrascht, was da für komische Tiere rumlaufen mit Rucksäcken und Stecken in der Hand. Da merkt man unberührte Natur, der kennt die Gefahr des Menschen nicht wirklich. Und es war ein 13 Jahre alter Steinbock. Und man muss auch sagen, in der Höhenlage, in der Gegebenheit werden Steinböcke kaum älter, weil da reicht eine Augenentzündung und der überlebt im Winter nicht. Und das wird jeder, also ich bin jetzt nicht der erfahrene Steinbockjäger, aber jeder erfahrene Steinbockjäger wird das bestätigen, dass Steinböcke selten älter werden und das ist auch eine Entnahme, sage ich mal, der korrekten Klasse. Und das war schon ein tolles am Fuße des Pitzbühin. Liebste Grüße gehen an die Seniorengruppe Galtür. Die Damen haben mir am ersten Tag die Schnapskultur beigebracht. Ich habe bis 2:30 mit bis zu 92 Jahre alten Pensionistinnen aus Galtür Blutströpfel getrunken.
Was ist
bis
das?
Halb, ja, das ist ein Schnaps. Und, Blutströpfel trinkt man noch, komm, eins trinkt man noch. Und dann haben die Kinder von den Damen sie abgeholt und die Kinder waren halt auch schon so 70. Und ich war sturzbetrunken und die 90-jährige Oma hat sich gedacht, es war so ein Spaß mit den Kärntner, wir haben nicht aufhören können. 2:30 in der Früh und wir haben um 5:30 wieder da ins Silvretta Gebirge hoch müssen und boah, mir ist so letzt gegangen, aber noch 20 Höhenmeter frische Luft kriegst du die Power. Dann sind wir da hoch, das war wirklich, wirklich eine der schönsten Jagden überhaupt. Muss man
Thomas, wann kriegen wir das mal hin, dass wir zusammen jagen gehen?
Also vor 10 Jahren war ich deutlich mehr jagen. Bei mir ist dieser Drang, alles zu erleben, zu müssen, so schnell und ich habe eine Idee und da musst du dir nachgehen, hat ein bisschen nachgelassen bei mir. Ich jage sehr gerne im Ausland. Ich bin da sehr gern draußen, erlebe neue Brauchtümer, neue Traditionen. Wunderschön war Südengland. Bockjagd, das war ja traumhaft schön. In den Masuren, klar, aber das ist alles schon fast so touristisch. Also vergleicht man das so mit normalen Jagdzielen.
Ich hätte jetzt mal was für uns beide. Ich glaube, für uns beide wäre doch wahrscheinlich interessant, Kanada, Alaska, sowas mal zu machen. Vielleicht sogar Grönland, ja, oder nochmal Afrika.
Grönland kann ich nicht machen. Das habe ich einen Freund von mir, den ich zur Jagd gebracht habe und der jetzt ein großes Jagdgeschäft hat. Mit dem haben wir uns geschworen, Grönland machen wir zusammen. Also Grönland kann ich leider nicht mit dir machen. Das muss ich mit ihm machen. Aber Argentinien wäre geil. Also,
Tauben? Oder?
Na, also Flugwild ist gut, ja, aber erstens bin ich nicht der beste Flintenschütze. Das ist dann sehr mühsam. Da habe ich in Schottland einmal wirklich ein mühsames Erlebnis gehabt. Long story short, wir waren jagen mit guten Flintenschützen. Du gehst da nicht gut raus, wenn du nicht im Training bist. Ich habe so viele Schüsse gemacht und mein lieber Jagdfreund war da auch daneben und der war glücklich, dass ich noch schlechter war wie er, weil sonst wäre er der Schlechteste gewesen. Aber neben guten Flintenschützen da in einer Top-Jagd daneben zu stehen, ist schon sehr mühsam. Es lacht ja niemand über dich, jeder weiß doch, wie es ist. Aber du selber hast die Anforderung, dann wenigstens besser zu sein, als du bist. Und das geht leider meistens noch hinten los, bis man dann draufgekommen sind. Wir mit Stahlschrot gejagt. Wir hätten viel weiter vorhalten müssen, weil auch die guten Schützen waren nicht in ihrer Bestform. Und dann war die Jagd. Aber war Schottland toll. Also Rotfußhuhn und Grouse und Pheasant und Enten haben wir gemacht. Aber Enten ist auch zum Beispiel, das war bis jetzt meine unnötigste Jagd, war, ich sage jetzt nicht das Land, weil das wäre jetzt unfair dem Land gegenüber, aber ich habe in einer Jagd, bin ich geladen gewesen, da wurde wo so Mastenten über eine Rutsche runtergekommen sein und da war eine Tagesstrecke von 800 Enten, würde ich mein Leben nicht mehr machen. Also interessiert mich null. Das ist, die sind da wirklich drunter getrieben worden, die sind ein bisschen geflogen und das war nicht, also das sollen andere Leute machen, aber ich kann Spaß dran.
Bin ich auch ganz ehrlich, Entenjacht ist für mich, ich hab's einmal gefilmt, Land nenne ich auch nicht, absoluter Horror, keine Ahnung.
Nichts schöner als wie ein Entenjagd bei uns am Ozea.
Ja, das ist was anderes.
Wenn du dann wirklich am Abendstrich und dann deine ein, zwei Möglichkeiten hast, tolle Jagd, ehrlich, da wird die Ente auch gegessen, aber diese Mastjagd, da auch noch dann Spaß dran.
Ja, ich verstehe, so. Keine Ahnung, für mich sind die Leute, die das dann geil finden am Ende des Tages, hat auch nichts mit Jagen zu tun, das Sammeln.
Würde ich mal nicht mal sammeln.
Der ist nicht fair gegenüber. Monte findet da, der findet das super toll und das, ich will da keinen zu nahe treten. Der andere sagt, für was fährt man nach Afrika 11 Mal, bist doof oder was? Ja. Oder jag doch zu Hause in dein Revier, musst du nicht immer gut raus.
Jeden Akzeptanz haben wir eben drüber gesprochen.
Richtig, also alles gut ist nicht meins, aber das darf ich wohl sagen. Aber.
Dann machen wir Afrika nochmal zusammen.
Ja, Afrika machen wir fix zusammen. Also das, also da, ich glaube, das ist klar. Aber machen wir doch irgendwas gemeinsam, was wir beide noch nicht erlebt haben. Chile, wer haben wir, Argentinien, wer haben wir, also Südamerika wär, oder Zentralamerika wäre auch cool. Aber das sind halt diese Erlebnisse. Ich glaube, dass wir da ganz gut harmonieren, dass wir da, dass ja bei der Jagd, also ist ja noch intimer, kannst du ja, glaube ich, nicht reisen, als wie gemeinsam jagt, wenn man dann irgendwo auf einer argentinischen Berghütte dann auf 3 Quadratmeter gemeinsam 3 Nächte verbringen. Also da muss man sich schon riechen können.
Habe ich Bock drauf. Können wir gerne machen. Dennis kommt natürlich, auch mit zum Film von dem Ganzen. Man muss ja einen Kameramann immer dabei haben.
Ist dein Schatten.
Ja.
Ja, Dustin und Dennis sind ja deine Schatten. Ja.
Perfekt.
Ja, das passt doch auch. Aber ich glaube, das auch die jetzt Sachen erleben, also ich meine das mit die jetzt nicht abwertend, aber die hinter der Kamera und hinter den Mikrofonen, die erleben ja dadurch, dass sie den Job machen, ja auch Sachen, die du in einem Handwerksbetrieb jetzt in einer Zimmerei nicht erlebst.
Da muss ich immer darauf eingehen. Die Frage ist, ob die das so geil finden, was wir da erleben. Gerade das, was letztes Mal bei ihm, ich sag's nochmal, bei Dennis abgegangen ist in Afrika mit richtig Hardcore-Lebensmittelvergiftung. War er jetzt auch nicht so erpicht drauf. Du kennst die Story gar nicht, oder?
Doch, ich verfolge deinen Podcast.
Ach so,
Und Oryx-Fleisch. Was jetzt nicht so ganz frisch ist, ist natürlich, aber seien wir uns doch ehrlich, ich kann auch auf Montage in Essen sein und im falschen Kebab laden, mir den falschen Kebab reinziehen und dann 3 Wochen schwerst benommen irgendwo liegen. Also die Chance ist schon auf der ganzen Welt sehr groß, dass man es nicht vertragt. Aber da habe ich eine tolle Geschichte aus Afrika. Ich habe Puffotter gegessen. Die Puffotter ist jetzt eine Schlange, die sehr giftig ist, aber von der rede ich nicht, weil das weiß ich nicht. Ich probiere grundsätzlich alles, was mir angeboten wird, weil, aber jetzt nicht so, ja, traust dich nicht, sondern wenn mir jemand aus Überzeugung sagt, gut, kost das, bei uns schmeckt das, kost es. Wenn es mir nicht schmeckt, ist es nicht, aber es ist ja meistens so, wenn man da relativ hirnfrei da rangeht und man nicht weiß, um was es geht, ist es ja meistens nicht schlecht.
Ja.
Und ihr Puffotter gegessen und das ist nichts anderes als wie Oryx-Darm gewaschen, der ja sehr fett überzogen ist, kleingeschnitten, Innereien, also Leber, Nieren, Herz, alles in dieser Richtung. Und dann mit Gewürzen, Salz, Pfeffer und ein bisschen heimisches Gewürz halt. Ich weiß nicht, was da alles drin war. Und ich habe meinen Jagdfreund halt gefragt, also den Farmbesitzer, darf ich das essen gehen? Die haben mich drauf eingeladen. Und dann habe ich gesagt, du, darf ich das essen gehen? Und er sagt, ja, also alles, was auf der Feuerstelle ist ja durch. Aber trink unten nichts, weil diese selbstgemachten Weine und Schnäpse, da wünsche ich jedem viel Spaß. Entweder er tötet dich, macht dich blind oder du wirst schwanger davon, keine Ahnung. Irgendwas passiert mit dir immer, aber du verträgst auf alle Fälle nicht das, was die trinken. Und trinken solltest du unten nichts, dann nimmst du ein Sixpack mit und trinkst das da unten, dann ist alles gut. Ja. Und haben wir das auch so gemacht. Ich muss sagen, ich habe selten sowas Gutes gegessen. Es ist vergleichbar mit Haggis in Schottland, also diese im Schafsmagen Innereien, wobei ich aber Schaf jetzt nicht so Fan davon bin. Und dieses Oryx Haggis oder eben Puffotter, wie es unten heißt, war sensationell gut. Also dieser Fettdarm, der dann gegrillt wird und alles ist dann durch dieses Fett durchzogen mit diesen Innereien, gut gewürzt und dann ein Weißbrot dazu und boah, oder dieses klassische Steinbrot oder wie du es da unten hast. Boah, das war eine Sensation. Also wirklich gut.
Ich glaube, kulinarisch gibt es sehr, sehr viele Sachen, die man auf jeden Fall auch ausprobieren kann. Ich habe zum Beispiel auch tatsächlich Leopard probiert. Kann ich auch nicht sagen, dass es schlecht war. Also hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Ja.
Was nicht so gut war, muss ich sagen, war Giraffenfleisch. Also das hat mir.
Das magst du nicht?
Nein, das ist mir zu grobfasrig.
Tatsächlich also, ist das einer meiner Favorites. Also gerade so Bolognese daraus.
Ganz frisch.
Ja.
Aber war jetzt nicht so ein Highlight, muss ich sagen. Und in Afrika haben wir ein Perlhuhn gegessen. Perlhuhn ist in Afrika verschrien, das kannst du nicht essen. Da habe ich gesagt, Perlhuhn ist weißt du, wie man richtig Perlhuhn macht?
Wie denn?
Perlhuhn musst du rupfen, dann füllst du das mit, was du halt gern füllen willst. Es muss nur etwas sein, was dir schmeckt. Du füllst das dann, gibst das dann 2 Stunden bei 180 Grad in den Ofen. Nach 2 Stunden legst du 2 nasse Backsteine, rote Backsteine, die müssen getränkt sein, unter das Bärlhuhn rein in den Ofen und nochmal 2 Stunden.
Okay.
Dann schmeißt du das Bärlhuhn zum Hund, der frisst das und du isst die Backsteine. Schmeckt sicher besser.
Ich habe gerade gedacht, weißt du, was kommt jetzt für eine Story?
Bärlhuhn. Frikassee vom Bärlhuhn schmeckt gut.
Das ist gut, ja.
Aber Bärlhuhn so essen wie Hühnchen, unmöglich.
Also Frankoline gibt es ja auch da, aber das muss ich auch ehrlich sagen, das schmeckt mir nicht. Ich habe es einmal gejagt da und habe es danach gegessen, weil ich gedacht habe, okay, jetzt hast du es auch erlegt, das Tier, dann muss es auch probieren. Aber ich bin mir jetzt von der Jagd und vom Perlhuhn. Was lecker ist, ist Sandgrouse. Ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast.
Sandhuhn, die sind auf Nacht, das Wasser.
Die sind aber lecker. Gekommen. Die sind
okay,
lecker.
Okay, die habe ich nicht, habe ich aber noch keins
so,
erlegt.
So ganz kleine Chicken Wings gibt es dann daraus. Die sind cool.
Ja.
Bin ich ehrlich. Thomas. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben jetzt schon wieder einen sehr, sehr langen Podcast tatsächlich gemacht.
Wie lang war das jetzt?
Boah, 1,25 Stunden schon.
Oh Gott, die Zeit verrinnt.
Ich würde dich ja sehr gerne einladen, dass du vielleicht nochmal zur Dortmund-Messe kommst, wenn du es irgendwie einrichten kannst.
Salzburg, dort bin ich leider nicht.
Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich dann auf der Salzburg-Messe. Wir werden dich aber bestimmt dieses Jahr auch nochmal besuchen kommen bei dir, weil ich glaube, das ist hier was wir auch mit dir öfters weitermachen sollten. Ich glaube, du hast auch da eine ziemlich geile Community hinter dir und bei uns kommst du ja auch sehr, sehr gut an, muss man ja auch ehrlich sagen. Deswegen bedanke
hoffentlich.
Ich natürlich.
Ich bin leider durch meine Optik oft ganz frühzeitig abgeschrieben, versnobbt, arrogant. Ich trage gerne Tweet, ich trage gerne schöne Sachen. Das ist für mich schön. Andere finden das vielleicht altbacken oder spießig. Ich fühle mich da sehr wohl.
Das passt auch. Ja.
Danke. Vielen Dank, du bist zu gut.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Nein, ich bedanke mich, dass du hier hingekommen bist und bist natürlich immer recht herzlich eingeladen. Und ich glaube, die Zigarren, die wir gerade geraucht haben, haben auch echt, also ich muss ehrlich sagen, ich mag die sehr, sehr gerne. Also für jeden,
super,
der mal tatsächlich mit einem Zigarre rauchen anfangen möchte, ich würde es natürlich nicht promoten, dass man rauchen sollte, aber wer eine Zigarre rauchen möchte, La Aroma de Caribe ist immer eine gute Möglichkeit, sind sehr, sehr gute Zigarren.
Ja, sehr leicht, super Einstiegszigarre. Ja. Ich rauche gerne leichte Zigarren. Bitte verzeiht es mir, wenn eine halbe Zigarre mal überbleibt, wenn sie mir zu stark ist, aber mit dem muss jeder leben. Aber vielen Dank für die Einladung. Ich garantiere beim nächsten die witzigste Geschichte. Wir nehmen das Stichwort Nawal.
Okay.
Diese Geschichte kommt noch beim nächsten Mal. Sensationell.
Machen wir. Vielen, vielen
sehr
Dank.
Sehr gerne.